wichtig ist dafür, dass Leute aus aller Welt bewusst auch mit dieser Offenheit gerne nach Sachsen kommen, nicht nur, weil man hier gut arbeiten kann, sondern weil man hier gut leben kann. Wir kriegen das eigentlich oftmals wiedergespiegelt, dass das so ist. Eine gewisse Berichterstattung lässt manchmal auch anderes vermuten. Ist eine Imagefrage zum Teil. Und da sage ich immer, ob man ein Image zu Recht oder zu Unrecht hat, spielt gar keine Rolle. Wir brauchen ein positives und definitiv ein besseres Image als jetzt, um dieses Wachstumspotenzial, was da ist, definitiv auch komplett zu erschließen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Wir haben in diesem Podcast schon über verschiedene Themen gesprochen, über Politik, über Gesellschaft, auch über Wirtschaft. Aber eine Branche spielt vor allen Dingen in meiner Heimatregion, nämlich in der Nähe um Dresden, eine erhebliche Rolle: die Mikroelektronik. Große Firmen wie Bosch und Global Foundries, Infineon haben ihre Standorte da und es wird auch fleißig investiert. So stark ist diese Branche, dass man mittlerweile auch vom Silicon Saxony spricht. Und was das genau bedeutet, vor welchen Chancen, aber auch vor welchen Risiken dieses Cluster steht, auch mit Blick auf die politischen Entwicklungen, darüber spreche ich heute mit dem Geschäftsführer des Silicon Saxony, Frank Bösenberg. Lieber Frank, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Toni, danke, dass ich da sein darf.
Lieber Frank, ich habe schon gesagt, du bist Chef vom Silicon Saxony. Und bevor wir darauf eingehen und unseren Zuhörern erklären, was das eigentlich genau ist, freuen wir uns immer, wenn der Podcast-Gast so ein bisschen was über sich erzählt. Von daher magst du uns einmal erzählen, woher kommst du, was macht dich aus, wie bist du zu dem Job gekommen, den du jetzt aktuell machst?
Okay, versuche ich das relativ kurz zu machen. Ich bin in Cottbus geboren worden, Betonung auf passiv, weil meine Eltern dort kurz gewohnt haben. Wir haben vorher in Dresden gewohnt und danach wieder und bin danach in Dresden aufgewachsen. Aber also diese philosophische Diskussion, woher kommst du, ist für mich spannend, weil ich mich als Dresdner fühle. Obwohl in Cottbus geboren, dann dort, wie gesagt, aufgewachsen, zur Schule gegangen, war bei der Bundeswehr und habe dann in Dresden studiert, tatsächlich zweimal. Erstmal Bau, auch fertig gemacht, und als ich fertig geworden bin, sah es schlecht aus um die Baubranche. Deswegen habe ich nebenbei dann gearbeitet und noch Wirtschaft obendrauf studiert. Und dann hatte ich verschiedene Jobangebote, aber das Attraktivste war tatsächlich wieder in Dresden, an der TU Dresden. Deswegen habe ich dann dort sogar gearbeitet, daraus eine Firma ausgegründet und mit dieser Firma, die sich um europäische Projekte gekümmert hat, genauso wie meine Stelle an der Uni, dann den Silicon Saxony, den es damals schon gab, betreut. Und bin über ein europäisches Projekt, was ich Silicon Europe nannte, dann zum Silicon Saxony gekommen. Und das ist mittlerweile 11 Jahre her. Und seit 5 Jahren, glaube ich, bin ich auch der Geschäftsführer des Gesamtvereins.
Das heißt, aus dem Projekt von der TU Dresden dann einmal rübergerutscht in das Cluster.
Fast. Also erst die Selbstständigkeit, ja. Ne? Mit einer Firma, die gibt es auch noch. Und Lebensmittelpunkt wirklich eigentlich die ganze Zeit, mit Ausnahme der Bundeswehrzeit, Dresden. Die Internationalität hat mich aber die ganze Zeit fasziniert und begleitet, und deswegen war ich tatsächlich auch schon in fast allen Regionen der Welt, am Anfang noch mehr privat und dann auch dienstlich. Das ist schon eine Unitätigkeit und jetzt ist es immer noch ein guter Teil meines Jobs und den mag ich sehr, sehr, sehr. Also diese, ja, andere Sachen zu sehen und zu erfahren, mag ich, und ich mag es auch hier, ja, mich international auszutauschen. Also die Tatsache, dass ich immer nur in Dresden geblieben bin, heißt nicht, dass ich nichts anderes kenne.
Und es ist ja auch mal ein bisschen Standortmarketing in diesem Podcast. Also Dresden bin ich auch der größte Fürsprecher. Es ist ja auch einfach ein schöner Ort, um seine Heimat zu finden und immer wieder zurückzukehren. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, ja, kann ich natürlich bestätigen. Ich bin das vielleicht auch noch als Privates, bin hier verheiratet. Ist mittlerweile auch schon eine ganze Weile, kenne meine Frau seit über 20 Jahren. Das ist natürlich auch ein Grund, ja, hier zu bleiben.
Ja. Ja, sehr gut. Und du hast es angesprochen, wir wollen natürlich auch direkt da reingehen. Silicon Saxony, du hast in einem letzten Interview gesagt, Europas größtes Halbleitercluster. Sowohl unter Silicon Saxony als unter Halbleitercluster kann ich mir gar nicht so richtig viel vorstellen. Von daher, vielleicht kannst du es einmal einordnen. Was ist das Silicon Saxony und was macht es so besonders?
Also es ist in zwei Bedeutungen. Wenn Politiker, Politikerinnen darüber reden, meinen sie meistens die ganze Region, aber dann streng in den Grenzen des Freistaates. Und tatsächlich eine Branche, die Halbleiterindustrie, kann ich dann vielleicht noch sagen, was die mehr machen. Kurz stellen die Chips her und die entsprechende Zulieferkette. Cluster ist so ein Spezialbegriff für eine Häufung von Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen oder generell Akteuren eines Bereichs. Bei uns ist es eben Halbleiterindustrie und Software, die sehr stark in und um Dresden konzentriert sind. Bewusst nicht nur Dresden, wir heißen auch deswegen Silicon Saxony, nicht Silicon Dresden. Ein Cluster, andere Cluster, die man sicherlich kennt, ist ein Banking-Cluster rund um Frankfurt, Main. Mhm. Also es sind halt einfach viele Akteure der gleichen. Hamburg ist bekannt eher für Medienlandschaft. Luft- und Raumfahrt ist ganz stark in Hamburg. Ja. Ist auch ein Cluster. Also in Hamburg gibt es auch ein Cluster, das heißt Hamburg Aviation. Und wir sind eben hier in Sachsen, ein Cluster namens Silicon Saxony als Verein, selbstfinanziert, das ist wichtig, nicht alle Cluster sind das, sind also staatlich unabhängig. Und mittlerweile haben wir über 600 Mitglieder. Das sind Firmen, aber eben auch Forschungseinrichtungen, Hochschulen, die sich organisieren, vernetzen, austauschen und alle irgendwas mit Mikroelektronik, Chips oder Software zu tun haben.
Und wenn du sagst, nicht Silicon Dresden, aber Dresden so der Hotspot, welche Städte oder wie groß muss man sich dann so die Fläche vorstellen oder was ist für euch so das Gebiet, was ihr...
Also die wissenschaftliche Antwort nach Porter sind ungefähr 100 Kilometer. Ansonsten sagt man ungefähr eine Stunde Fahrtumkreis. Also ganz konkret geht es von Dresden aus mal mindestens bis nach Chemnitz, auch nach Leipzig und in Teilen noch bis nach Prag. Also so eine Stunde Umfeld. Berlin ist ein Stück zu weit weg. Mhm. Und Magdeburg, wo Intel bauen wollte, / will, ist dann schon fast philosophisch. Aber man schafft es nicht ganz in einer Stunde. Deswegen gehört das zwar irgendwie mit dazu, ist aber technisch gesehen schon eigentlich ein Ankerpunkt für ein neues Cluster. Mhm. Also sag mal grob eine Stunde Umkreis, ganz starke Akteure. Hier gibt es tatsächlich noch in Freiberg, das ist nicht so weit weg. Und eben in Chemnitz, wo wir gerade vorgestern unseren Jahresauftakt auch gefeiert
haben. Ja, Kulturhauptstadt 2025, richtig. Also auch da Werbetrommel, glaube auch da lohnt sich. Und du hast es auch gerade gesagt, dieses so Cluster zeichnet sich ja aus, Unternehmen, aber auch quasi Zulieferer, Hochschulen. Wie muss man sich das vor? Und du bist ja selbst das beste Beispiel von der TU Dresden dann quasi dahin. Wie ist dieses Zusammenspiel? Also definiert das ein Cluster in dem Fall oder definiert ihr euch auch darüber? Dieses Zusammenspiel von Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft. Wie funktioniert das?
Es ist tatsächlich das. Es ist kein reiner Wirtschaftsverband oder Wirtschaftsorganisation, sondern eine Branchenorganisation, die ganze Branche über alle Akteure, also wirklich von Ausbildung über Forschung bis hin zur Industrie, Klein- und Mittelständler und eine große Industrie sind zusammen, sind auch räumlich nah, tauschen sich aus, immer mit dem Ziel, natürlich auch Geschäft miteinander zu machen oder die Firmen wollen Nachwuchs haben von den Ausbildungseinrichtungen. Und je enger die sich austauschen, je besser die vernetzt sind miteinander und das geht in räumlicher Nähe eben ein bisschen leichter, als wenn man weiter auseinander ist, Digitalisierung hin oder her, desto besser funktioniert das Wachstum. Und das klappt hier eben besonders gut, auch weil wir, und das ist vielleicht noch wichtig, nicht von einem einzelnen Akteur dominiert werden, sondern es verschiedene, durchaus auch große gibt, die dann eben Kompromisse finden etc. Und also ganz konkret haben wir eben Infineon und Global Foundries und jetzt noch Bosch und in Zukunft noch ESMC als Ableger von TSMC, also vier wirklich große Werke. Und man kann auch untereinander wechseln. Also muss man sich vorstellen, wie wenn es in Wolfsburg eben auch noch Mercedes wäre und Peugeot noch mit dazu oder Opel noch. Ne? Das ist tatsächlich eine Besonderheit und wir sehen, dass das sehr positive Effekte hat, vor allen Dingen auch darauf, Leute von außerhalb dazu zu bewegen, hier in die Region zu kommen.
Und dieses TSMC, wenn ich es richtig gelesen habe, rein von der auch von der Investitionsmenge ist, korrigier mich, die größte Einzelinvestition eines Unternehmens in Sachsen seit 1990. Ist das korrekt?
Ja,
also einfach um die Dimension auch so ein bisschen zu verdeutlichen.
Genau, also mir ist jetzt auch nichts Größeres bekannt. 10 Milliarden Euro werden dort verbaut oder werden investiert von ESMC. Und ESMC ist ein Joint Venture von TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, der größte Halbleiterhersteller, Produzent wirklich, die wirklich herstellen der Welt, kommt aus Taiwan und hat ein Joint Venture gemacht mit Infineon, mit Bosch und mit NXP. NXP ist ein niederländisches Unternehmen. Bosch und Infineon haben ja schon Werke und TSMC oder ESMC baut jetzt eben auch eins. Und ja, das wird die ganze Region hier noch weiter stärken. Wichtig ist weiter stärken, nicht erst entwickeln, weil es gibt eben schon eine sehr starke Basis hier.
Ja, genau. Und da würde ich auch gleich da noch drauf zu sprechen kommen. So grundsätzlich nochmal, welche Rolle spielt die Industrie auch für Sachsen? Ich habe gelesen, jeder dritte in Europa produzierte Chip trägt mittlerweile einen Aufdruck Made in Saxony. Also es ist eine große Nummer, aber was ist für Sachsen auch sozusagen welche Rolle spielt diese Industrie für Sachsen ganz besonders als Wirtschaftsstandort?
Also mittlerweile spielt es auch für Sachsen eine große Rolle oder schon länger, aber wir sind hinter der Automobilindustrie, die immer noch die stärkste Branche ist in Sachsen, im Prinzip die zweitstärkste Branche, auch beschäftigungsmäßig. Nochmal Zusammenspiel Hardware und Software sind in Summe in Sachsen 81.000 Personen, die da beschäftigt sind. Unsere Prognose ist, dass es auf über 100.000 Leute wächst bis 2030. Wie gesagt, zweitwichtigste Branche noch hinter Automotive. Das wird sich in dieser Dekade wahrscheinlich noch ändern. Dann werden wir die noch überholen. Die Bedeutung dieses Clusters geht aber definitiv weit über Sachsen hinaus, ist wichtig für ganz Deutschland und eigentlich sogar für Europa. Ja, wir sind das größte Halbleiter-Cluster oder die größte Konzentration dieser Art in ganz Europa. Leider muss man auch immer ein bisschen sagen, der Einäugige ist der König unter den Blinden. Gesamteuropa ist leider in der gesamten Halbleiterindustrie nicht mehr so stark, wie es das mal war oder wie man es eigentlich braucht in Anbetracht der Notwendigkeit von Chips. Die sind überall drin, auch unsere Videoschalte hier funktioniert letzten Endes über Computer und über zugrunde liegende Chips. In allen Autos sind die drin, in Industriegütern. Es ist also, man sagt gerne, die Chips sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Eine absolut wichtige Schlüsseltechnologie und dass man die beherrscht bis hin zur Produktion ist essentiell. Wir sind halt ein ganz wichtiger Standort, nicht der einzige. Mhm. Auch in Hamburg gibt es übrigens Chip-Produktion.
Ach, guck mal.
Nexperia. Ja, es gibt noch andere Standorte, wir sind aber tatsächlich nach fast allen Kriterien oder nach allen in Deutschland der größte Standort.
Und wenn man es so global vergleicht, wie stellt sich da dar?
Ja, also da gibt's, ich glaube, die offiziellen Aussagen von Wirtschaftsminister etc. sind, dass wir das vierte oder fünftgrößte Cluster in der Welt wären. Das habe ich mal versucht, danach zu rechnen. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch. Also Taiwan ist ganz stark, USA hat mehrere Standorte, China auch, Südkorea und selbst Singapur ist gewaltig unterwegs. Wir sind, ich denke, mit etwas Glück und mit ein paar Indikatoren kommen wir gerade so unter die Top 10 als Cluster, als Region. Tatsächlich muss man sagen, dass andere Länder und Regionen da wesentlich besser aufgestellt sind und auch allen hohen und schwindelerregenden Investitionssummen, die hier stattfinden, zum Trotz tatsächlich noch mehr investieren, auch in die Branche und in den weiteren Ausbau.
Und du hast vorhin gesagt, nicht etwas entwickeln, sondern auf etwas aus- oder aufbauen. Woher kommt es, dass gerade der Standort Dresden oder auch Ostdeutschland so stark mit dieser Industrie verankert ist? Wie weit geht das zurück oder wie kann man das erklären?
Ja, es gibt zwei Stränge sozusagen. Die Geschichte reicht tatsächlich zurück bis zu DDR-Zeiten. Planwirtschaft, und damals hat man drei Standorte zu Mikroelektronikstandorten gemacht. Dresden war einer davon, 1961 ging das hier los. Erfurt war auch ein großer und auch Frankfurt-Oder. Was auch dazu gehört, also 1989 waren ja schon 25.000 Leute in der Branche beschäftigt.
Mhm. Also war damals schon stark.
Ausbildung. Ja. Das war damals stark, 89. Aber das war natürlich mit dem Herbst 89 oder früher 90, war die Wirtschaftsstruktur dazu auch nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig. Viele haben sich ausgegründet. Einige davon haben überlebt und sind immer noch jetzt gute mittelständische Firmen bei uns im Netzwerk. Aber es gab einen guten Personalstamm und das hat dazu geführt, dass Mitte der 90er Siemens damals entschieden hat, hier ein großes Werk zu bauen. Siemens ist jetzt Infineon. Mhm. Also die Halbleitersparte von Siemens ist jetzt Infineon. Die sind immer noch da. Und der zweite große Akteur, der gesagt hat, das sind gute Rahmenbedingungen, weil viele gute Leute schon da sind, war AMD. Die haben damals auch noch selber Halbleiter hergestellt. Das Werk ist auch immer noch da, aber heißt jetzt GlobalFoundries oder firmiert es unter GlobalFoundries. Also diese zwei wichtigen Investitionen Mitte der 90er sind ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Und was auch dazu gehört, auch die waren damals schon gefördert. Die Förderung hieß nicht EU Chips Act oder irgendwas, die hieß Aufbau Ost. Mhm. Und die hat hier eben tatsächlich sehr gut funktioniert und seitdem ist es nahezu stetiger Aufwärtstrend. Mit einem kleinen Rücksetzer 2008, als eine Ausgründung von Infineon, Qimonda hieß die, Speicherhersteller, pleite gegangen ist. Das war auch schon Teil des weltweiten Chipkriegs, der aber damals noch eine andere Aufmerksamkeit auch global hatte. Und heutzutage würde man Qimonda wahrscheinlich nicht pleite gehen lassen. Damals ist es passiert, das war ein Rücksetzer. Aber ja, seitdem ist es wieder stetig aufwärts gegangen. Und auch die Werke, die schon hier sind, haben über die Zeit eben immer weiter investiert. Vor 3 Jahren ist jetzt Bosch noch dazugekommen, jetzt ganz aktuell TSMC, und auch Infineon baut aktuell für 5 Milliarden den Standort hier weiter aus.
Ja. Wie erklärst du dir, dass es, also gab es dann auch einen besonderen Fokus eben in der Förderung, auch nach der Wende, dass man gesagt hat, man will diese Industrie stärken? Oder du hast auch gerade schon kurz angesprochen, vielleicht Ausgangsvoraussetzungen, die andere Teile in Deutschland nicht hatten, sprich irgendwie eben qualifizierte Mitarbeitende. Wie unterscheidet sich oder welchen vielleicht dann Wettbewerbsvorteil hat dann der Standort auch gegenüber anderen Metropolen mit Bezug auf die Industrie?
Naja, also Mitte der 90er waren es noch faire Chancen, würde ich sagen, auch zwischen Ost- und Westdeutschland. Ja? Also das Siemens-Investment, da war vielleicht wirklich die Förderung auf bei Ost und die billigeren Arbeitskräfte hier entscheidend, dass Siemens eben hier das Werk gebaut hat und nicht in Bremen. Mhm. AMD vermutlich da auch noch. Dann sind wir schon in dieser Ökosystementwicklung. Also wir haben die Uni hier, die das kann, der Freistaat Sachsen und die Politiker auch damals, haben natürlich auch Fraunhofer-Institute entsprechende Ausrichtung hierher gezogen, also die Forschungslandschaft. Mhm. Und naja, also spätestens seit rund um 2000, würde ich sagen, oder 2005er Jahre, haben wir wirklich dieses ausgebildete Ökosystem, wo alles zusammenspielt. Also Zulieferer sind hier, die Uni ist hier, die seit 2011 auch Exzellenzuni ist, auch wichtig. Die großen Werke sind schon hier und Forschungslandschaft ist hier und dadurch auch eine Erfahrung der Behörden mit der Branche, was sich in schnellen Genehmigungsverfahren widerspiegelt. Ganz wichtiger Punkt. Und das sind alles Gründe, das haben wir also zuletzt wirklich bei Bosch überlegt oder gesehen. Das Bosch-Werk, was hier entstanden ist, war in Konkurrenz mit Singapur und Malta in den USA. Mhm. Nicht mit anderen Standorten in Deutschland, weil das schon für eine Ansiedlung da so gute Voraussetzungen hat. Genauso wie eine Londoner Bank wahrscheinlich eben zuerst nach Frankfurt gucken würde. Ne? Ja, also es ist jetzt schwerer aufzuholen, aber nochmal, wir sind nicht die Einzigen. Und wir haben auch auf unserer Website eine Karte mit den anderen Chip-Standorten in Deutschland. Gibt noch ein paar mehr. Und es ist auch in unserem Interesse, dass auch die anderen Standorte weiter wachsen, weil insgesamt die Branche in Europa aus unserer Sicht eben noch mehr Wachstum vertragen kann. Und das kann nicht alles hier stattfinden.
Aber das heißt, Europa oder global betrachtet, Europa im Vergleich hinkt hinter logischerweise Asien und Taiwan, wie du vorhin sagst.
Genau, oder? Also die Zahlen, die man sagt in der Chipproduktion, ist, dass man in Gesamteuropa ungefähr 8% Kapazität hat. Das Ziel ist, das auf 20% zu erhöhen in einem insgesamt wachsenden Markt. Und das ist ein Wachstum, was wir hier aus der Region alleine gar nicht stemmen können. Wir werden gewaltig wachsen, noch wirklich gewaltig weiter, aber es wird nicht reichen, um diese 20% Europa erreichen zu können. Was eben auch dazu gehört, und das ist ja immer eine heikle Diskussion, ist staatliche Förderung. Nicht, weil die Firmen an sich nicht wirtschaftlich wären, sondern weil andere Regionen einfach auch gewaltige Summen ausschütten, um diese Ansiedlung eben bei sich zu erzielen, speziell in diesem Chip-Bereich.
Und weil du es gerade sagtest, weiter wachsen, du hast irgendwann mal gesagt, dass ich weiß gar nicht, ob du es genau warst, ich habe es mir nur aufgeschrieben, aber in dem Kontext, bis zum Jahr 2030 braucht die Region Dresden 27.000 zusätzliche Fachkräfte in der Halbleiter- und Chipindustrie. Wie ist da auch gerade die Situation oder der Blick darauf, was das Thema Fachkräfte anbelangt und damit verbunden? Du haben sie jetzt auch gehört, irgendwie Firmen aus Taiwan, Niederlande siedeln sich an. Also wie abhängig ist auch diese Industrie von ausländischen Fachkräften, die in die Region kommen, um dann da zu arbeiten?
Die Zahlen haben wir tatsächlich errechnet, habe ich auch tatsächlich persönlich mit errechnet. Mittlerweile sind sie auch bestätigt durch externe Studien. Ist eine Projektion und noch nicht mal die optimistischste, die man machen kann. Und ja, um diese Arbeitsplätze, die hier weiter entstehen oder Neueinstellungen, also sind 20.000 neue und 7.000 sind welche, die bis 2030 in Rente gehen, von denen, die schon da sind, so kommen die 27.000 zustande. Die werden nicht alle aus der Region heraus besetzt werden können. Das ist ganz einfache Mathematik, da muss man nicht studiert haben. Und wo die anderen dann herkommen, die nicht aus der Region kommen, das sagen wir am besten von überall. Also es kann aus Thüringen sein, das kann aus Brandenburg sein, das kann aus Hamburg sein, aus Bayern, Baden-Württemberg, Frankreich, Italien, Polen, Afrika, USA, Asien. Ja? Tatsächlich auch in dieser Undifferenziertheit. Wichtig ist dafür, dass Leute aus aller Welt, bewusst auch mit dieser Offenheit, gerne nach Sachsen kommen, nicht nur, weil man hier gut arbeiten kann, sondern weil man hier gut leben kann. Wir kriegen das eigentlich oftmals wiedergespiegelt, dass das so ist. Eine gewisse Berichterstattung lässt manchmal auch anderes vermuten, ist eine Imagefrage zum Teil. Und da sage ich immer, ob man ein Image zu Recht oder zu Unrecht hat, spielt gar keine Rolle. Wir brauchen ein positives und definitiv ein besseres Image als jetzt, um dieses Wachstumspotenzial, was da ist, definitiv auch komplett zu erschließen. Was auch dazu gehört, ist, dass diese Zuwanderung aus allen Teilen der Welt auch jetzt passiert. Also es kommen Leute von woanders her und, wichtig, die bleiben auch hier. Ja, also die fühlen sich hier wohl, ja, die kommen hier an, die arbeiten hier, die wohnen hier, die machen hier Sport. Ich bin privat im Rugby-Cricket-Verein, eine riesengroße indische Community zum Beispiel, die hier mit dabei ist. In den Werken hier arbeiten über 50 unterschiedliche Nationalitäten. Wir sind als Stadt nicht so international wie Hamburg. Gerade mit Hamburg habe ich es mal verglichen, eben weil dort auch Halbleiterindustrie ist. Aber es hat sich schon stark in die Richtung entwickelt, also in internationalere Richtung. Und dieser Trend wird anhalten und auch anhalten müssen.
Ja, absolut. Und ich finde ja auch, alle, die den Podcast schon mal gehört haben, wissen, dass ich meine Heimatstadt sehr liebe und sehr mag und ich das Internationale in der Stadt super schätze, weil da einfach sehr viel passiert und viele unterschiedliche Menschen da sind. Und trotzdem frage ich dich, hat es sozusagen die aktuellen politischen Entwicklungen, auch die Parteien, die an Mehrheiten gewinnen, stellt euch das vor Herausforderungen, dass Leute sich vielleicht dann bewusst dagegen entscheiden, doch nicht herzukommen? Beziehungsweise die Frage positiv gedreht, was braucht es, damit der Wirtschaftsstandort oder sozusagen auch euer Cluster für ausländische Fachkräfte, Menschen, Personen, die einfach in Dresden gern leben und arbeiten wollen, noch attraktiver wird?
Also es braucht noch mehr Internationalität, denke ich. Wie gesagt, die Leute, die sich trauen, hierher zu kommen, und so muss man es teilweise ja schon sagen, die fühlen sich ja auch wohl. Ja? Gibt es Einzelne, die sagen, dort fahre ich gar nicht erst hin? Bestimmt. Also wir wissen das auch. Aber wir haben natürlich keine harten Zahlen dazu, wie viel Potenzial wir verschenken durch das Image und auch durch die Situation, die es hier gibt. Wir hatten letztes Jahr die größte Demonstration in Dresden seit 1989. Und das war nicht Pegida und das war nicht irgendeine andere. Das war eine Demonstration für Weltoffenheit, für Demokratie, für Vielfalt. Der Vorstandsvorsitzende von unserem Verein hat da gesprochen auf der Demo. In Hamburg waren noch 3 oder 4-mal mehr Leute auf der Demo, die am gleichen Tag war. Und deswegen war das nicht so in der nationalen Berichterstattung wie andere Demos anderer.
Wir sind ja auch ein bisschen größer
von daher. Aber so diese, was es mehr braucht, sind die positiven Nachrichten, die es durchaus gibt, aus der Region stärker zu verbreiten. Nach meiner Wahrnehmung sogar noch stärker innerhalb Deutschlands als außerhalb. Außerhalb haben wir, gibt es da eine teilweise objektivere Wahrnehmung als innerhalb Deutschlands, nach meinem Gefühl manchmal. Was nicht heißt, dass hier alles rosa-rot ist und dass es hier nicht Baustellen gibt, die man angehen muss. Ne? Also wenn ich sagen würde, dass es hier null fremdenfeindliche Tendenzen gibt, wäre das sicherlich, oder ist das gelogen. Es gibt aber genug Leute, die sich auch dagegen positionieren. Das ist eine Aufgabe, die wir alle haben, jeden Tag. Die gesamte demokratische Mitte hier, die größer ist als alle Extremisten, immer noch allen Zahlen und Berichterstattung zum Trotz. Aber die braucht es, die müssen aktiv bleiben. Und ja, dann bin ich da auch zuversichtlich, dass das weiter positiv vorangeht.
Ja. Und was würdest du dir wünschen, neben der Internationalisierung, dass mehr internationale Menschen kommen, auch so für den Wirtschaftsstandort Sachsen? Also wenn du auch sagst, man wächst und man schaut in die Zukunft, was muss ich auch tun, grundsätzlich abseits vielleicht eurer Industrie, aber damit der Wirtschaftsstandort Sachsen oder Ostdeutschland vielleicht auch noch relevanter wird im gesamtdeutschen Kontext? Braucht es mehr Politik? Braucht es mehr Institutionen, die auch in Ostdeutschland angedockt sind? Wie ist da dein Blick drauf?
Naja, tatsächlich braucht es eine Neuausrichtung von ein paar Politikbereichen, weg von einem Verwalten zu einem Gestalten. Und das betrifft gerade die Wachstumsregionen im Osten noch mehr als vielleicht andere. Es ist auch aus meiner Sicht kein reines Ost-West-Thema, aber wir vergleichen uns schon als Standort, als Großregion auch mit München oder mit Stuttgart und gucken, wie das dort aussieht und was braucht man, um dorthin zu kommen. Und eine vernünftige Verbindung zwischen zum Beispiel Stadt und Land oder Umland, auch mit ÖPNV, spielt da eine Rolle. Ein vernünftiger Bahnstreckenausbau, der das berücksichtigt, spielt da für uns eine große Rolle in Dresden ist ja nun mal eine gewisse Randlage und zwar nicht mit einem Hafen wie Hamburg, sondern halt im Binnenland. Wir kriegen da interessanterweise guten Rückenwind als Region von unseren europäischen Nachbarn, die nämlich auch positive Entwicklungen haben, sowohl von Tschechien als auch von Polen, wo nämlich auch Sachen vorangehen, was man gar nicht so glaubt. Aber einfach ein Umdenken auch von der Schrumpfung auf ein potenzielles Wachstum, was da ist und was man profitieren kann. Ob ich mich aber darauf einstelle zu schrumpfen oder darauf einstelle zu wachsen, das sind halt so substanziell andere Mindsets auch. Und da dieses positive Mindset, ich will gar nicht sagen, dass es gar nicht da ist, aber das müssen wir noch weiter verbreiten. Es gibt gute Leute, die das hier schon tun und machen. Und ja, die müssen einfach ein bisschen lauter noch werden, auch im Podcast gehört werden. So, das ist super Geschichte. Und dann, wie gesagt, nochmal, dann bin ich da auch zuversichtlich, dass das passieren wird. Also nichts liegt mir ferner, als rumzujammern.
Nee, und das, weißt du, das ist ja auch, was dieser Podcast will. Ja, wir gucken zurück, aber wir wollen auch nach vorn gucken. Deshalb frage ich auch immer so nach konkreten Ideen oder Ansätzen, die Leute haben in ihrem jeweiligen Gebiet, um zu sagen, so kann es halt besser werden oder das müsste passieren, damit es besser wird. Lieber Frank, bevor wir zu den drei Abschlussfragen kommen, die es immer standardmäßig gibt, ich habe ein Zitat von dir gelesen. Ich möchte die Welt in die Stadt holen und es Menschen, die hier ankommen, so leicht wie möglich machen. Ich finde das einen wunderschönen Satz. Und wenn du jetzt die Aufgabe hättest, einen Slogan zu kreieren, um Leute von Sachsen, von eurer Industrie zu überzeugen und nach Dresden zu kommen, welcher wäre das?
Warum hier nur zu Besuch sein, wenn man auch hier wohnen kann?
Ah, guck mal. Finde ich hervorragend. Weil ganz viele sagen, war ich noch nie? Und dann kann man erst den Besuch und dann vielleicht das Langfristige bleiben. Sehr gut, vielen Dank. Drei Abschlussfragen. Erstens, bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Ostquote, also eine Quote für Ostdeutsche in Führungspositionen. Erstmal egal, ob Politik oder Wirtschaft, Wissenschaft, grundsätzlich eine Ostquote. Ja oder nein?
Ich habe viele Diskussionen mit Frauen geführt über die Frauenquote. Natürlich eher mit Frauen, die auch schon ziemlich weit oben sind in der Hierarchie. Eine Frau bei uns im Vorstand mit der zwei Frauen, die auch hoch sind in ihren Unternehmen. Ich bin persönlich kein Freund einer Ostquote. Ich bin aber ein großer Freund von Vielfalt in jeglicher Hinsicht. Und mal zu reflektieren, dass Ostdeutsch zu sein, was auch immer das bedeutet, ist ja nie richtig definiert, auch eine Stärke sein kann oder ein Vielfaltselement, halte ich für sehr sinnvoll. Mit einer Quote finde ich es nicht gut. Ich sage immer gerne, ich habe in zwei Ländern gelebt, ohne umzuziehen. Ja. Und dieses Wissen bringt mir manchmal auch Punkte, finde ich. Und ja, das haben immer noch, keine Ahnung, 15 Millionen hatten, waren wir mal Einwohner, 16 Millionen, weiß nicht, wie viele davon jetzt noch im Erwerbsleben sind, aber es gibt eine ganze Menge Leute noch, die diese Erfahrung haben und von der kann man profitieren. Und eigentlich alle meine Freundinnen und Freunde, die nicht mehr hier in der Region arbeiten, sondern in den westlichen Teilen, sind ja auch sehr erfolgreich. Also man sieht auch, dass das genutzt wird. Insofern, man verschenkt sich was, wenn man nicht selber guckt, ob man da von diesem Wissen auch profitieren kann. Für eine Quote bin ich nicht.
Ja. Ja, und es reiht sich ein und ich finde es total schön, auch diese Entwicklung zu sehen, einfach sensibler zu sein und Dinge genauer hinzuschauen und davon zu profitieren, dass eben viele diese Transformation einmal durchgemacht haben und irgendwie vor großen Herausforderungen oder Umwälzungen standen und dieses Wissen mit einzubringen, egal ob in Politik oder Wirtschaft, ist, glaube ich, richtig und gut. Zweite Frage, was sind Dinge, Produkte, Eigenschaften, Charakterzüge aus dem ehemaligen Osten, Ostdeutschland, DDR, von denen es ganz gut ist, dass wir sie mit ins Hier und Jetzt genommen haben? Oder was ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben? Und die Antworten waren von Rotkäppchensekt und Nudossi bis hin zu das Selbstverständnis bei der Kindererziehung, die Rolle der Frau. Also wir sind sehr breit in den Antworten. Du kannst dir was aussuchen.
Ja, es gab damals mal diesen Scherz, warum haben die anderen, also in Sachsen war ich schon immer 12 Jahre Abitur, warum haben die anderen 13 Jahre, ist noch ein Jahr Schauspielunterricht dabei. Den Scherz gab es mal. Und die Komponente, die aber da auch mit drin hängt, neben Schauspielern, ist quasi eine Fähigkeit, sich selbst und auch sein Produkt, seine Leistung oder auch die der Firma gut verkaufen zu können. Das ist eine Fähigkeit und die ist in einem globalen Kontext wichtig. Man kann das jetzt positiv umschreiben mit Understatement oder BSE, gibt es auch, bescheidene sächsische Ehrlichkeit. Das ist aber in einer Aufmerksamkeitsökonomie nicht nur ein Vorteil. Ne? Also einfach ein Selbstbewusstsein für das, was man kann und erreicht hat, gepaart mit dem Bewusstsein, dass man das auch verkaufen muss und da vielleicht auch mal Reimers ist sicherlich eine Schwäche. Die Stärke ist was Strukturelles tatsächlich, und das sehen wir immer noch im Vergleich, ist tatsächlich diese Einbindung, die aus anderen Gründen passierte, von Frauen in die Arbeitswelt, also da ein Selbstverständnis von Gleichberechtigung, was auch da ist, auch von Emanzipation, und dann gleichgelagert ein Kinderbetreuungsschlüssel oder eine Kinderbetreuungsinfrastruktur ist einfach substanziell noch eine Stärke vom ostdeutschen Gebiet, so würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Metropolen. Aber wie gesagt, aus verschiedensten Gründen, aber ja, das wären meine Antworten jetzt darauf.
Ja, vielen Dank. Gerade den ersten finde ich auch, er kommt sehr oft, und wir versuchen ja, also es ist immer spannend zu hören, wie Menschen auch dann damit umgehen, dieses sich nicht in die erste Reihe drängen, weil man denkt, na, das gehört sich nicht oder das Individuum geht nicht so weit vor, aber da einfach auch bewusster zu werden und dass es ja gar nichts Unnatürliches sein muss, sondern etwas positiv auch Charmantes, sich und seine Stärken zu kennen und sie auch zu präsentieren, glaube ich, das höre ich ganz oft, und ich finde es schön, dass du es auch nochmal sagst, weil ich glaube, es ist etwas, woran man arbeiten oder worauf man mehr Wert legen kann. Man muss nicht dran arbeiten, aber es einfach bewusster zu werden. Ich glaube, dass da wäre schon mal viel getan. Und die letzte Frage: Wen möchtest du in diesem Podcast hören? Muss nicht ostdeutsch sein, sollte aber im Themenkontext was mit Ostdeutschland zu tun haben.
Also, falls er nicht schon hier war, wir haben das kurz vorhin diskutiert, dass ich leider noch nicht alle Folgen gehört habe, noch nicht durchgeguckt habe. Falls er noch nicht hier war, Erik Weber vom Spinlab aus Leipzig.
War er nicht hier?
Ja. Ganz erfolgreicher Inkubator, Startup-Landschaft, absoluter Macher, absolut cooler Typ, also Erik Weber. Und die würden sich wahrscheinlich niemals selber vorschlagen, wir sind ja eine Cluster-Organisation. Und wir sind, da gibt es so ein Label dann, werden also extern assessiert auf europäischer Ebene, dann haben wir das Gold-Label. Gibt es nur 12 oder 13 Mal in Deutschland, glaube ich, vielleicht auch 20 Mal, aber im gesamten Ostdeutschland gibt es nur 2. Mhm. Wir sind eins davon und das andere ist Optonet in Jena. Mhm. Ist rund um die Photonikindustrie, ne, Zeiss, Jenoptik, und dort wird das Cluster geführt von 2 Frauen, von Anke und Nora. Und jetzt muss ich direkt nachdenken, ich glaube, Nora Kirsten und Anke Siegmeier, genau. Mhm. Wir duzen uns wegen, muss ich jetzt kurz überlegen, wegen der Nachnamen. Aber die sind alle beide sicherlich ganz fantastisch, weil die würde ich, also wenn ich eine Kritik habe an den beiden, dann ist es, dass sie sich zu wenig selbst vermarkten für das, was sie Fantastisches leisten. Ja? Deswegen, die würde ich, hoffentlich kann ich nicht differenzieren, alle beide vorschlagen. Und Erik, das sind einmal Leipzig, einmal Jena wäre das dann.
Sehr gut, aber genau dafür bin ich immer um diese Tipps und Hinweise so dankbar, weil man lernt Menschen kennen, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hätte, und von daher freue ich mich. Lieber Frank, tausend Dank für das Gespräch. Ich fand es super spannend. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, wir haben auch ordentlich die Bedeutung eurer Industrie für Sachsen, für Ostdeutschland dargestellt und auch, dass es ein schöner, ein lebenswerter Ort ist, um nicht nur zu Besuch zu kommen, sondern vielleicht auch längerfristig da zu bleiben. Nehmen wir das mal als letzten Satz mit. Vielen Dank, dass du hier warst, und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich verspreche, ich höre die anderen Folgen auch noch.
Hervorragend. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.